Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mein Name ist Busatyam. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist alles gut. So lautet der Titel der Ausstellung von und mit Käthe Kruse, Berliner Ikone, Musikerin, Künstlerin und so viel mehr. In den 1980er Jahren ist sie als Schlagzeugerin der Westberliner Band Die tödliche Doris bekannt geworden. Ein ja, Punk-Kollektiv, das für experimentelle Musik steht. Ja, und heute am 6.3. findet die Vernissage in der Berlinischen Galerie statt und zu sehen ist die erste Gesamtschau des Werks von Käthe Kruse. Ja, und ich wollte natürlich zuerst von ihr wissen, bei diesem Titel Jetzt ist alles gut, ist denn wirklich alles gut?
Ja, der Titel hat natürlich mit meiner Arbeit zu tun. Es wird einen ganzen Raum geben. Da geht es um die Frage, wie geht es dir jetzt? Und die Antwort, jetzt ist alles gut. Das bezieht sich auf eine alte Arbeit der tödlichen Doris. Wir haben 2 Schallplatten im Studio hergestellt, gleichzeitig, die dann aber so getrennt, dass in einem Jahr unser Debüt, die 4. Schallplatte, erschienen ist und erst ein Jahr später die Nummer 6. Und dann hat man eben gemerkt anhand des Plakates, dass die Nummer 5 die unsichtbare Schallplatte war. Und wir hatten das so geplant. Und als die dann zusammenkam, auf dem Cover der 1. Schallplatte steht, wie geht es dir jetzt? Und erst auf dem Cover der 2. Schallplatte steht dann, jetzt ist alles gut. Und es war geplant, eine in Ostberlin aufzunehmen, eine in Westberlin herauszubringen und dann die unsichtbare Musik auf der Mauer spielen zu lassen. Hat sich natürlich niemand drauf eingelassen, so haben wir beides bei Atatürk in Düsseldorf aufgenommen. Und diesem Thema habe ich mich wieder angenähert, weil auch, ja, das ist meine erste Retrospektive. Ich mache seit 40 Jahren Kunst, 8 Jahre mit der tödlichen Doris und dann nochmal 12 Jahre ungefähr mit Wolfgang Müller und dann seit über 20 Jahren alleine. Und jetzt wird eben dieses Werk so ein bisschen zusammengeführt, aber auch mit diesem Gefühl, jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich, weil ich ja viel mit Transformationen arbeite, wie die tödliche Doris auch immer, habe ich auch diese Dinge von der tödlichen Doris, die ich immer noch im Hinterkopf hatte. Ah, da steht noch dieses alte Schlagzeug im Keller, da ist noch die Fender-Gitarre. Und jetzt habe ich alles auch transformiert in Kunst und habe auch wirklich das Gefühl, jetzt ist alles gut. Und dazu kommt natürlich noch, in dieser düsteren Zeit habe ich auch ein bisschen Lust, was Positives auszustrahlen.
Das tun Sie auch. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz, das ist ja eine super komplexe und geniale Idee, die Sie hatten mit diesen beiden Schallplatten. Es gibt also die eine, die heißt Nummer 4, die andere, die heißt Nummer 6. Sie haben sie im gleichen Jahr aufgenommen, aber erst später veröffentlicht. Und wenn man die beiden gleichzeitig abspielt, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, erscheint die 3., die unsichtbare, ist das richtig?
Ja, die ist dann zu hören. Die
genau.
Unsichtbare Schallplatte
aber nur,
Nummer 5.
Beide zusammen.
Ja,
abspielt.
Und auf dem Plakat steht nämlich eben auch, schmeißt die Krücken weg, ist der Titel. Und da steht eben auch minutiös beschrieben. Also wenn Sie die beiden Langspielplatten jeweils zeitgleich auf 2 Plattenspielern abspielen, ergibt sich die 3. Musik. Also das heißt, es funktioniert die Schallplatte Nummer 4, die heißt unser Debüt. Genauso wie die Schallplatte Nummer 6, auch solo, einzeln. Man hat nicht das Gefühl, man vermisst etwas, aber es ist nochmal eine verdichtetere und andere Musik, wenn eben diese beiden Schallplatten zeitgleich abgespielt werden. In den 90er Jahren gibt es dann auch alles mal einmal auf CD gebracht, die heißt dann die 5. LP materialisiert als CD. Und ja, ich denke auch, das ist eine gute Arbeit und ich hatte jetzt auch wirklich Lust, die zu einem Schlussraum zu machen für die Ausstellung. Und dazu gibt es ganz viele Textbilder, auch in Öl, in Holz, in Papier. Und die beenden quasi die Ausstellung und man geht hinaus und mit dem Satz, jetzt ist alles gut.
Also total interessant ist ja auch das Transformative und das Konstante, was Sie angesprochen haben eben gerade. Das zeigt sich auch in den Instrumenten von Die tödliche Doris. Sie haben eben auch schon erwähnt, die Fender-Gitarre aus New York, eine sehr interessante Geschichte, die sich dahinter verbirgt und auch natürlich das Schlagzeug. Was haben Sie gemacht? Was ist zu sehen in der Ausstellung? Sie haben die Instrumente mit hellbraunem Leder überzogen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und kann man denn tatsächlich noch auf einer Hi-Hat spielen, wenn die mit Leder überzogen ist?
Ja, man kann und es ist ein ganz transformierter Klang. Als ich das erste Mal mit meiner Tochter Edda Kruse-Rosset, die spielt jetzt immer das Schlagzeug, aufgetreten bin, stand ich ja irgendwie so ein bisschen schräg vor ihr und habe immer gedacht, was ist das für ein Sound, den kenne ich nicht. Und das war definitiv das eingelederte Hi-Hat. Und ich habe, das war ja auch die erste Idee, bin mit diesem Schlagzeug angefangen. Es hat so ganz spillerige Beine, es ist aus den 80er Jahren, hat damals 200 D-Mark gekostet, war da schon gebraucht. Und meine Freundin Svenja Wehmöller, die hat Modedesign studiert und arbeitet sehr viel, stellt Handtaschen her. Und wir beide haben uns dann hingesetzt. Und Leder ist für mich auch sowas, ja, so eingepresst in Leder. Das hat natürlich auch was mit Sex zu tun. Und so ein Rindsleder, das hat dann auch so eine Hautfarbe. Und das fand ich viel, viel toller, als wenn ich so ein eindeutiges Leder wie schwarz genommen hätte. Fand ich dieses körperfarbenähnliche Leder viel spannender.
Ja, meine Assoziation, wenn ich Sie da kurz unterbrechen dürfte, war nämlich auch, ja, schwarzes Leder muss es dann sein. Und dann habe ich mir den Katalog angeguckt und dachte, ah, das ist ja, also dieses ja karamellfarbene, ja. Das ist ja viel interessanter.
Das habe ich auch so empfunden. Und ich hatte dann dieses gesamte Schlagzeug mit Svenja Wehmöller besprochen und dann hat man auch wirklich überlegt, wird man die Basstrommel schließen, weil die ist ja eigentlich offen und ein Kissen liegt drin, wird man die Becken auch von unten beziehen, das Hi-Hat auch von innen und dann ist das auch so eine Frage nach Ästhetik auch gewesen, selbstverständlich als Künstlerin, wenn man ein Werk schafft, ist natürlich, wie das Werk wirkt, auch visuell sehr wichtig für mich auch. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen das so, dass es als Schlagzeug erkennbar ist. Also alle Metallteile sind sichtbar und es steht ein Schlagzeug auf der Bühne, was auch als ein solches wirkt und ist dann aber Kunst. Und dann die nächste Transformation ist eben der Klang, weil wenn man das wieder bespielt, hat man einen mupfigen, vollkommen anderen Klang, der immer noch an Schlagzeug erinnert, aber was anderes ist.
Und Sie haben gerade das Visuelle angesprochen. Sie haben später visuelle Kommunikation studiert, aber als Sie 1981 nach Berlin gekommen sind, da haben Sie ja die beiden Kunststudenten Wolfgang Müller und Nikolaus Untermühlen von Die tödliche Doris kennengelernt. Die haben Sie bei einer Performance gesehen als Feuerspuckerin und waren dann hin und weg. Oder wie darf man sich diese Verbindung vorstellen? Und vielleicht auch für alle nochmal, die nicht so viel mit der tödlichen Doris anfangen können. Wofür steht die Doris?
Ja, also erstmal, ich bin nach Berlin gekommen. Ich hatte eine einjährige Indienreise hinter mir. Und dann war das Dorf, aus dem ich kam, die Stadt, einfach zu klein. Und ich bin nach Berlin gegangen. Und es gab ja auch damals den Scheißladen, den Norbert Hähnel gemacht hat. Und mit dem hatte ich eben auch in Westdeutschland in einer WG gewohnt. Und dann war er für mich auch eine erste Anlaufstelle und eben der Bauhof, das besetzte Haus, damals Manteuffelstraße, jetzt Audre-Lorde-Straße. Und da hatte er mich bei Weihnachten mit Heino auf ein Plakat gesetzt, meinen Namen. Und dann habe ich gedacht, jetzt stehe ich da schon mal drauf, dann mache ich auch was. Und wie das so ist an Heiligabend, alle tun so, entweder wird das Fest begangen oder all die, die sich dem Fest verweigern, versuchen, das auszublenden, aber das gelingt irgendwie nicht richtig. Also das SO 36 an dem Abend war absolut desolat. Und ich hatte mir eben vorgenommen, okay, dann gehe ich in schwarzem Leder und habe mir so schwarze Glitzerflügel angefertigt und bin als schwarzer Engel auf die Bühne gegangen zum Feuerspucken, immer wenn es gerade besonders traurig war und vor diversen Bands. Und da waren eben Wolfgang Müller und Nikolaus Untermühlen im Publikum. Und dann haben wir uns im Januar das erste Mal getroffen und die allererste Arbeit war dann, die wir gemeinsam entwickelt haben, das Naturkatastrophenkostüm. Also das war ein Klangkostüm, das ich dann quasi getragen habe, um Texte, Naturkatastrophen aus dem Kinderlexikon die dazu gelesen wurden von Wolfgang und von Niki.
Wir haben hier auch mal einen Ausschnitt aus dem Projekt, das Naturkatastrophenballett, hier ein Ausschnitt des Konzerts von 1984.
Ja, das ist jetzt das Konzert und da spucke ich Feuer. Ich setze quasi das Mikrofon in Brand und wir waren vom WDR-Rockpalast gebeten worden, uns vor der Mauer zu platzieren. Und da das immer so langweilig war, dass alle Bands vor die Mauer gingen, haben wir gesagt, okay, wir gehen auf den Kinderbauernhof, da ist ein Sandhügel vor der Mauer. Und über diesen sind wir gekommen und ich habe das Mikrofon feuerspuckend in Brand gesetzt. Wolfgang hat die Geige gespielt, Niki das Akkordeon und am Ende haben wir dann alle so kleine Rasseln gespielt, so Tierknochenrasseln. Und dann fiel das Mikrofon runter und der Ton war aus und empörte Anrufer meldeten sich beim Rockpalast.
Dann kommen wir doch jetzt mal zum Ende. Ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist nämlich ein 11 Minuten langes Video, also zum Ende der Band, die tödliche Doris. Wir wollen natürlich auch noch mehr auf Käthe Kruse schauen, aber da geht es um die Vertragsauflösung der Band. Sie sitzen nackt am Tisch und lesen den Vertrag vor. Warum und warum nackt?
Ja, wir haben, als klar war, wir lösen uns auf, haben wir erstmal gemeinsam die Schule der tödlichen Doris gegründet, auch mit diesem Gefühl, wir vervielfältigen uns jetzt. Und dieser Vertrag war auch ganz wichtig, um klarzustellen, welche Rechte hat wer. Und dann war es, was ich so ein bisschen absurd fand, nach jedem halben Satz, Klammer auf, und unsere drei Namen, also dass wirklich sicher ist, dass niemand außer uns dreien das Recht hat, die Songs, die Texte, die Kunstwerke zu benutzen, aber das Recht hat, daraus alles Mögliche andere zu machen, immer wenn einer von uns dreien dabei ist. Und ich könnte jetzt das Konzert in Leder auch als die tödliche Doris spielen, mache ich aber nicht. Aber das hat uns drei abgesichert und dann waren wir so frei und konnten jahrelang uns gegenseitig haben wir unterstützt. Ich habe mit Wolfgang ja auch noch 10 Jahre weitergearbeitet und eben in dieser Schule der tödlichen Doris Jeder haben wir eine Solo-Schallplatte rausgebracht, die wir wieder gemeinsam zelebriert haben und wir haben uns gegenseitig unterstützt, einen Neustart alleine für jeden irgendwie zu beginnen.
Und ist es dann einfach etwas Humoriges oder möchten Sie, dass jeder das anders für sich interpretiert, warum Sie diese Vertragsauflösung nackt vortragen?
Ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt ein Kostüm anziehe und mich schick mache, sieht es aus, als sitze ich da, bin ich eine Anwältin und sitze im Büro. Und dann dachte ich aber auch, wenn ich so was Flippiges, Jeansmäßiges anhabe, finde ich das auch irgendwie absurd, weil das ist so absurd. Und dann dachte ich dann, ja, einfach nackt. Das ist das beste Kostüm.
Wie ist das eigentlich allgemein, jetzt als eigenständige Künstlerin so gewürdigt zu werden?
Das ist toll und das finde ich jetzt auch angemessen. ich meine, ich bin wirklich 44 Jahre in dieser Stadt. Wir können auch da anschließen. Also wie findet man, nachdem man so viele Jahre intensiv zu dritt gearbeitet hat, mit Performances im MoMA, auf der Documenta, im Musée d'Art Moderne in Paris.
Zusammengearbeitet hat
als Performancegruppe.
Die tödliche Doris.
Als die tödliche Doris. Und wie findet man da einen Weg für sich alleine? Und da ich schon damals die Meisterschülerprüfung mit der tödlichen Doris an der damals HDK in Berlin gemacht hatte und Wolfgang Ramspott mich auch hat bestehen lassen, ohne dass ich studiert habe, habe ich gedacht, okay, jetzt starte ich ein Studium. Ich muss erstmal finden, was kann ich, wer bin ich, um letztendlich festzustellen, ich kann nichts und mache alles. Das ist auch wirklich so, wie ich vorgehe, wenn ich es geht um die Idee, die ich entwickle und dann arbeite ich mich da rein und am Ende entsteht ein Werk. Aber da musste ich auch erstmal hinkommen und das Studium war sehr hilfreich, auch für was weiß ich, druckgrafische Techniken und ein Selbstverständnis für mich selber als bildende Künstlerin auch zu bekommen. Ich muss auch sagen, ich habe dann ungefähr 10 Jahre lang gar keine Performances mehr gemacht, weil ich wirklich mich in der bildenden Kunst verankern wollte. Und dann aber auch irgendwann gemerkt, dass nur so das Sektgläschen bei der Eröffnung, das ist mir doch auch ein bisschen zu wenig. Und auf der Bühne zu stehen und den direkten Kontakt mit einem Publikum zu haben, das ist doch schon ein großer Bestandteil meines Lebens und dann jetzt auch wieder meines Werkes und ganz wichtig.
Und den politischen, aktivistischen Aspekt, den würde ich gerne auch nochmal ansprechen wollen. Das sieht man ja auch in der Ausstellung. Mich besonders beeindruckt haben zum Beispiel die Wortarbeiten, wo Sie auch den Faschismus erforschen. Dafür haben Sie sich Tageszeitungen genommen und die Substantive rausgeschnitten. Aber Sie haben immer nur mit einem besonderen Buchstaben dann gearbeitet, zum Beispiel dem Anfangsbuchstaben G oder dem Anfangsbuchstaben E.
Also ich komme aus einer antifaschistischen Familie. Mein Großvater war inhaftiert worden unter den Nazis und ich habe mich jetzt so gefragt, weil eben der ist einfach widerständisch geblieben, ist nicht gegangen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich so einen Rechtsruck lesen, spüren? Und dann bin ich, es war eine rein private Frage für mich und ich bin angefangen, wir haben die Taz im Abo, es war zufällig der 1.4.15 und ich bin angefangen und habe nach eigenen Intentionen Überschriften gesammelt. Und zwar von der ersten bis zur letzten Seite die 25 Überschriften, die mich angesprungen sind. Und dann war ich plötzlich drin. Und nach 2-3 Wochen merke ich, das ist so spannend, so interessant, was man da erfährt und liest, dass ich aus diesem Projekt nicht mehr rausgekommen bin. Dann habe ich gedacht, wie kann ich mit dem weitergehen? Dann habe ich rückwirkend mir diese Ordner angelegt von A bis Z und dann alle Substantive da chronologisch allerdings reingegeben. Mhm. Und in dieser Chronologie bilden die einen Text, den ich als Autorin mir so radikal und großartig gar nicht ausdenken kann. Und am Ende sind dann, irgendwann war es dann mal der 29. Februar und dann dachte ich, okay, ich komme raus aus der Nummer, indem ich nach Punkt 366 Tagen aufhöre, die Überschriften zu sammeln. Und das ist eine doppelte Arbeit geworden, die ich auch damals in der Zwingergalerie, in meiner Galerie ausgestellt habe, nämlich 366 Tage Überschriften aus deutschsprachigen Tageszeitungen. Die habe ich auch gewechselt und egal, wo ich dann in Deutschland Wangerooge, das ist dann irgend so ein Nordseeinsel-Tageblatt oder so. Und die habe ich gedruckt, Blatt für Blatt auf Fotopapier handgedruckt. Und der andere Teil der Ausstellung ist dann, dass ich die Substantive, als ich fertig war mit Sammeln, es sind 3.927 Wörter, die auf 80 Bilder projiziert sind, gemalt sind, also erstmal gezeichnet sind und dann, also Malerei ist bei mir auch eher so Ausmalerei und die dann wirklich mit kleinem Pinsel ausgemalt werden. Dafür habe ich 2 Jahre gebraucht. Ja. Das Projekt war 5 Jahre und ist dann aber geendet. Ich bin dann zu Alexander Hacke ins Studio 65 und habe das alles aufgenommen, weil ich unbedingt eben auch Performance und eine Schallplatte machen wollte. Es ist dann eine Doppel-LPI geworden, weil man kriegt es gar nicht so hingequetscht. Miriam L. Haig, Künstlerin und Musikerin, hat eine ganz tolle Komposition gemacht, die so eine marokkanische Monotonie im klassischen Pianospiel hatte. Und meine Tochter Edda Kruse-Rosset hat das Schlagzeug gespielt. Und diese Performance werden wir auch in der Berlinischen Galerie präsentieren. Und das ist eben eine ganz wichtige Arbeit, weil die ist am Ende sehr politisch geworden. Der Arbeitstitel war für mich Ich sehe schwarz. Mhm. Die Box bei Distanz erschienen heißt Ich sehe. Mhm. Und es ist definitiv klar, man kann schon ablesen. Und wir sind jetzt 10 Jahre weiter. Und von Rechtsruck kann ja weltweit nicht mehr die Rede sein. Also wir sind ja von Dunkelheit umgeben, würde ich mal sagen, im Moment.
Aber jetzt ist alles gut.
Genau, jetzt ist alles gut.
Wir dürfen nicht aufgeben.
Nein, das dürfen wir auf keinen Fall. Aber eben die Zeit zum Kampf und zur absoluten Aufmerksamkeit ist da.
Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, ein Zitat von Ihnen, das mich berührt hat, das lautet, wenn man sich auf etwas einlässt, kann man es doch. Ich finde, da spielt auch diese Idee der genialen Dilettantin, auch falsch geschrieben, mit rein, ganz bewusst, absichtlich auch mal was falsch schreiben, vielleicht auch falsch machen, vielleicht auch mal unprofessionell sein und dadurch entsteht wieder etwas Neues. Haben Sie dieses Gefühl immer noch für sich beibehalten, dass Sie sagen, ja, auch im Imperfekten liegt die Perfektion oder...
Ich arbeite immer so, dass mich Dinge interessieren, die ich eigentlich nicht kann. Und das meiste in der Welt kann man ja nicht, das wenigste kann man. Und wenn mich ein Medium interessiert, dann gehe ich daran. Also ich hatte ein Ballkleid entworfen, wurde dann gesponsert, habe mir ein Schnittmuster gekauft. Ich wollte was ganz Opulentes, dann haben die gesagt, nee, Sie können nicht nähen, nehmen Sie mal hier das Burda. Und dann bin ich zu... einer Designerin gegangen, Evelyn Brandt, die hat die Stoffe gesponsert und gesagt, ja, warum haben Sie denn so ein blödes Schnittmuster? Dann habe ich gesagt, ich kann nicht nähen. Und dann war die eben fasziniert, dass ich das mache, ohne nähen zu können und hat dann gesagt, ja, dann nähe ich das für Sie. Und das war natürlich großartig, das Ballkleid ist toll. Aber das sind so Sachen, wenn mich was wirklich interessiert, dann gehe ich da rein und gehe dafür. Und dann merke ich auch, dass man das dann auch schaffen kann. Und das ist ja immer eine Frage von Idee und Energie. Mhm. Und wenn das beides da ist, wenn die Idee gut ist, dann sorge ich auch dafür, dass ich genug Energie habe, um die zu realisieren. Und wenn ich dann wie den Aufsteller 48 Farben nähe, ich habe ja mittlerweile fast 1000 Nähbilder genäht, ich werde dann professioneller, aber ich kann nicht nähen. Ich nähe hoch und runter und da sind ganz viele Fehler drin. Und das ist auch die Schönheit in den Fehlern, die mich auch interessiert.
Apropos Schönheit in den Fehlern, abschließend nochmal Ihr Blick auf Berlin. Sie sind in einer Zeit nach Berlin gekommen, nach West-Berlin, ja, in den Berlin abgeschnitten, mitten in der DDR war. Es war vielleicht viel Zeit, um kreativ zu sein, weil alle Unternehmen weg waren. Es gibt auch noch diesen Wovereit-Spruch, arm, aber sexy, dem jeden, glaube ich, so, der irgendwann mal dann doch auch nach Berlin gekommen ist, im Kopf rumgeistert. Sie haben in einem besetzten Haus gewohnt, unter anderem mit der heute weltberühmten Fotografin Nan Goldin auch, die 2 Monate bei Ihnen gelebt hat. Aber ich habe so, ich bin ja auch Berlinerin, immer das Gefühl, es handelt sich auch ein bisschen um einen Mythos. Also die Underground-Szene, David Bowie, die Clubs, die Bars. Wie hat sich Berlin für Sie verändert?
Ja, also Berlin ist für mich so eine wirklich immer spannende Stadt, weil die ist immer im Wandel. Also ich fände es auch traurig, wenn jetzt noch alles so wäre wie West-Berlin in den 80er Jahren. Das war eine großartige Zeit und das war sicherlich, also David Bowie war auch vor meiner Zeit. Und es war toll, weil wir mit einer Energie, wir haben ja uns auch unsere Kneipen selber gemacht, unsere Plattenläder selber gemacht. Im Studio hat man ja auch versucht, alles hinzubekommen. Und natürlich gab es tolle Clubs und Kneipen und das Risiko war wichtig. Der Dschungel, das war die Diskothek in West-Berlin. Und die Szene war natürlich auch überschaubar und klein. Und als die Mauer aufging, war das wieder was Spannendes, Neues, anderes, weil sich die Stadt, man lebte in einer Großstadt und plötzlich hat man 5 Minuten entfernt eine neue Großstadt, die man zu entdecken hat. Und dann setzte sich da das ja fort, dass man einfach in so ein Kellerloch ging, das besetzte, das war dann der angesagte Club und so weiter und Tresor und Jungle. Berghain und sowas, das wäre ja auch alles nicht möglich gewesen in München zum Beispiel. Und das war, also und deshalb, ich, wie Berlin sich auch wandelt, bleibt es eine interessante Stadt. Jetzt sorge ich mich natürlich so ein bisschen über die ganzen Kürzungen, weil wenn Berlin die Kulturen, die Clubkulturen, die Opernhäuser, die Atelierräume, die auch die kleinen Räume für nicht weltberühmte Künstlerinnen und Musikerinnen nicht offen hält, ist diese Stadt langweiliger, um vieles langweiliger. Und ich würde mir wünschen, ich bin immer für Veränderungen, ich möchte auch nicht mehr so sein, wie ich vor 40 Jahren war, aber Es muss Räume geben für uns alle. Und auch für die jungen Leute. Ich bin ja jetzt alt, ich habe meine Zeit gehabt.
Ach, Quatsch.
Und habe schöne Räume gehabt, meine ich.
Mit 66 Jahren fängt das Leben an.
Genau, stimmt. Nein, nein, und es ist ja auch so, es fängt ja an und es geht weiter bis zum Umfallen. Aber das eben auch für, ich meine, wir waren jung und hatten eben 60 Mark, die wir zahlen konnten für Miete. Und jetzt müssen junge Leute 1000 Euro zahlen, wenn sie so einen Schrott anmieten wollen. Also es ist schon hart. Und da verlange ich der Politik eigentlich auch noch mehr ab als...
Sie sind und bleiben eine Inspiration. Sie ist eine wahre Pionierin der Berliner Kunstszene. Seit den frühen 1980er Jahren ist sie immer wieder neue Wege gegangen in ihrer Musik, in ihren Texten, mit ihrer Malerei und vielem mehr. Und die Berlinische Galerie widmet ihr jetzt ihre erste große Werkschau. Ja, und heute am 6. März bis zum 16.06. Käthe Kruse. Jetzt ist alles gut. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.